Guten Morgen. Vor vielen Jahren habe ich mal in einem Buch gelesen, ich habe danach noch in Büchern gelesen, aber damals wollte ich mich vorbereiten auf eine Jungschar-Stunde, die ich damals zu halten hatte. Und da hat ein Mann etwas beschrieben, das war für mich recht eindrücklich. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut davon, aber ich möchte es euch zumindest mal ungefähr erzählen, wie das war. Und zwar war er mit einem Freund zusammen. Die sind irgendwie durch ein Versehen, wurden die eingeschlossen in einem Kühlhaus. Also die sind da reingegangen, um, weiß nicht, zu spielen, und die Tür fiel hinter ihnen entschlossen, sie kamen nicht mehr raus. Und dann waren sie in diesem Kühlhaus eingesperrt. Das ist natürlich eine dramatische Situation, da hat man Angst, weil der Tod des Erfrierens steht einem ja vor Augen. Und sie kamen wieder raus, also sie wurden da gerettet, deswegen konnte er darüber auch berichten. Er hat auf der einen Seite von dieser Angst berichtet, die sie hatten, auf der anderen Seite aber auch davon, dass sie ja in diesem Kühlhaus, da hatten sie alle Freiheiten, die sie haben konnten. Da gab es keine Eltern, die ihnen irgendwas verbieten konnten. Sie konnten da drin tun und lassen, was sie wollten, in diesem Kühlhaus. Aber das ist natürlich keine besonders schöne Freiheit, in einem Kühlhaus mit dem Tod vor Augen alle Freiheiten zu haben. Und ganz ähnlich, hat er es übertragen, ist es eigentlich mit uns Menschen. Auch wir leben in einer vermeintlichen Freiheit. Wir denken, wir könnten tun und lassen, was wir wollen. Wir können Gott ausklammern aus unserem Leben. Aber letztlich sind wir auch in so einem Kühlhaus gefangen, weil unser Leben auf den Tod hinausläuft. Und so ist der Mensch ohne Gott, er lebt in einer vermeintlichen Freiheit, denkt, er könnte tun lassen, was er will, geht aber dem sicheren Tod entgegen, er ist sozusagen gefangen in der Diesseitigkeit. Und Jesus dagegen, er spricht von der wahren Freiheit. Er sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Also es gibt eine andere Freiheit als das, was wir Menschen darunter vielleicht verstehen. Und die Frage ist, was meint Jesus denn mit dieser Freiheit, von der er hier spricht? Meint er, dass wir dann, wenn wir an Jesus glauben, tun und lassen können, was wir wollen? Dass also der Glaube an Jesus sozusagen meine Freikarte ist, jetzt wild drauf loszusündigen und nicht mehr zu fragen nach Gut und Böse? Und trotzdem ihn zu haben, quasi als Sicherungsleine, als Ticket in den Himmel? Und genau um diese Frage, was bedeutet eigentlich diese christliche Freiheit, geht es eigentlich in unserem Text heute. Und ich möchte ihn gerne mit euch lesen. Der steht in 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, ja, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist mir erlaubt, ja, aber ich darf mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch ist für die Speisen da. Ja, aber Gott wird sowohl diesen als auch jenem ein Ende bereiten. Doch der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr ist da für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns durch seine Macht auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und Glieder einer Buhlerin aus ihnen machen? Nimmermehr. Oder wisst ihr nicht, dass wer sich an eine Buhlerin hängt, ein Leib mit ihr ist? Die beiden werden ein Fleisch sein. Wer dagegen dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Fliehe die Unzucht, jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes, aber der Unzüchtige sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr somit nicht mehr euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leibe. Ich möchte gerne noch kurz beten, dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns wahre Freiheit geben willst. Und wir bitten dich, dass wir verstehen können, was diese wahre Freiheit bedeutet. Bitte hilf mir beim Weitergeben deines Wortes. Hilf dir, dass ich das sage, was du zu sagen hast. Und hilf uns allen, dass wir uns von dir was sagen lassen. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, was ist Freiheit? Und möchte mit euch zwei Punkte betrachten. Der erste heißt, echte Freiheit bringt Gutes hervor. Und der zweite heißt, echte Freiheit ehrt Gott. Erster Punkt, echte Freiheit bringt Gutes hervor. Und diese Aussage, die wir da gelesen haben in Vers 12, alles ist mir erlaubt, das scheint so eine Art Schlagwort unter den Korinthern gewesen zu sein. Also was, mit dem sie alles Mögliche begründet haben, jedes mögliche Fehlverhalten, alles ist mir erlaubt, ich bin Christ, ich darf jetzt tun lassen, was ich will. So scheint es gewesen zu sein, weil dieses Wort kommt dann auch nochmal in 1. Korinther 10, Vers 23 vor. Das ist ja einfach so ein Slogan war, der bei ihnen so umging und sie die christliche Freiheit in diesem Fall missverstanden haben. Und Paulus sagt jetzt nicht einfach zu ihnen, nein, euch ist nicht alles erlaubt, sondern er lenkt den Blick eigentlich erstmal darauf, was Freiheit eigentlich bezwecken soll, für was Freiheit eigentlich gut ist. Denn nicht alles, was ich tun kann, ist letztlich auch wirklich gut für mich und andere. Wenn wir uns mal annehmen würden, es gäbe keine Straßenverkehrsordnung und wir würden alle fahren, wie wir wollen, könnten wir bei Rot über die Ampel fahren und das wäre super. Wir könnten als Geisterfahrer auf die Autobahn, wäre auch kein Problem. Oder mit 120 durch die Spielstraße, natürlich, wenn es mir Spaß macht, warum nicht? Aber die Frage ist, wäre das eine gute Freiheit? Ich würde sagen, nein. So eine Freiheit würde uns mehr schaden als nützen. Damit wir im Straßenverkehr uns frei bewegen können, braucht die Freiheit gewisse Regeln, muss in gewissen Schranken verlaufen. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir könnten theoretisch alles tun, aber ist es wirklich gut? Und an dem muss ich die Freiheit messen lassen. Ist es gut? Und im zweiten Punkt dann auch, ehrt es Gott? Und bevor wir jetzt in diesen ersten Punkt einsteigen, wahre Freiheit bringt Gutes hervor, möchte ich noch kurz die Frage klären, was bedeutet denn diese Freiheit? Also was ist es denn, diese Freiheit, von der Jesus spricht? Wovon hat er uns befreit oder wozu hat er uns befreit? Und die Antwort, die finden wir ja sehr kompakt zusammengefasst in 1. Petrus 2, Vers 24. Dort heißt es nämlich, 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Also Jesus hat diejenigen, die an ihn glauben, von den Sünden und von der Folge der Sünde freigemacht. Das heißt, unser Leben hat eine neue Richtung bekommen. Nicht mehr das Böse und Schlechte regiert uns, sondern wir haben jetzt ein neues Ziel, die Gerechtigkeit. Jesus hat uns also von der Sünde befreit, um jetzt für die Gerechtigkeit zu leben. Das ist die Freiheit, die er uns gibt. Und um in dem Bild von vorher zu bleiben, von dem Kühlhaus, wir sind jetzt aus dem Kühlhaus der Sünde befreit und leben jetzt in der Freiheit der Gerechtigkeit. Und diese Freiheit, die Jesus gibt, das ist die höchste Form der Freiheit, die ein Mensch auf dieser Erde erreichen kann. Aber diese Freiheit der Gerechtigkeit, die hat auch bestimmte Grenzen. Sie ist keine Beliebigkeit, keine Anarchie, kein rechtsfreier Raum oder sowas, sondern hat bestimmte Grenzen. Die Freiheit der Gerechtigkeit, die hört dort auf, wo Gottes Recht gebrochen wird. Wo ich mich also so verhalte, dass es vor Gott nicht mehr recht ist oder dass es nicht mehr gut ist. Dort, wo ich meine Freiheit nutze, um etwas zu tun, was nicht gut ist, was vor Gott nicht recht ist, da habe ich die Grenzen dieser Freiheit überschritten. Und damit schade ich mir letztlich wieder selber. Dann wird es nicht mehr zur Freiheit, sondern wieder ja, zu einer Knechtschaft eigentlich. Weil manches, was ich meine, in meiner Freiheit tun zu können, das birgt das Risiko, mich gefangen zu nehmen. Und deshalb warnt Paulus hier auch in unserem Abschnitt sehr eindrücklich davor, oder sehr deutlich, vor so einer falsch verstandenen Freiheit. Er sagt, alles ist mir erlaubt, greift also diesen Slogan der Korinther auf und sagt, ja, aber ich darf mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Dann wäre es keine gute Freiheit, weil dann diese Freiheit mich wieder in eine Gefangenschaft hineinführt. Und ja, wie viele Männer und Frauen sind gefangen in irgendwelchen Süchten, wo sie dachten, ach ja, das probieren wir einmal aus, und dann wird diese Freiheit, die sie dachten, auskosten zu können, plötzlich zu einer Gefangenschaft. Wie viele Männer und Frauen sind in der Internetpornografie gefangen? Wie viele Jugendliche und Erwachsene haben ihren Medienkonsum nicht mehr unter Kontrolle, sondern verdummen täglich Stunden ihres wertvollen Lebens mit irgendwelchen Videos oder um sich über Themen zu informieren, die in 100 Jahren niemand mehr interessieren werden? Wie viel Zeit wird damit verschwendet, dass ich bei diesem Handyspiel ins nächste Level komme? Und da nehme ich mich selber nicht aus. Also ich habe mir vor circa 2 Wochen mal diese App TikTok runtergeladen. Vielleicht kennt die der eine oder andere von euch. Ich möchte euch gleich warnen, tut's nicht. Also TikTok ist so ein Videoportal, da kann man so einminütige Videos hochladen. Und da gibt es echt witzige Sachen dabei, also so Comedy oder Tanzvideos oder Videos über Heimwerken oder Geschenkideen, alles Mögliche gibt es da. Und kriegt dann so verschiedene Vorschläge und kann dann aus dem Handy immer nach oben wischen, wenn einem das Video nicht gefällt, dann kommt das nächste und nächste und nächste. Und wie gesagt, ich habe diesen Fehler gemacht, mir diese App runterzuladen. Und die hat echt Suchtpotenzial. Ich habe dann gleich mal eine Stunde oder anderthalb mit dieser App verdummt, muss ich echt sagen. Das hat mich irgendwie gefangen genommen. Ich musste zwar ab und zu lachen und ich habe vielleicht auch manches interessant gefunden, aber es hat mich gefangen genommen. Ich konnte gar nicht mehr einfach so leicht da aufhören. Ich hätte diese anderthalb Stunden meiner Lebenszeit sehr viel sinnvoller einsetzen können. Deshalb habe ich es dann wieder gelöscht und habe auch Vorkehrungen getroffen, dass ich sie nicht einfach wieder runterladen kann, weil ich kenne mich gut genug. Es soll mich nichts gefangen nehmen. Und da ist jetzt vielleicht TikTok noch ein harmloses Beispiel. Es gibt aber noch viele andere Dinge, die einen gefangen nehmen können, wo man vermeintlich meint, man sei ja so frei und könnte sich das leisten. Auf einmal merkt man, man ist gar nicht mehr so frei. Diese Freiheit hat mich in eine Abhängigkeit geführt. Ich soll meine Freiheit so einsetzen, dass sie Gutes hervorbringt. Und in manchen Punkten, da fällt es uns recht leicht, das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden. In anderen Punkten ist es schwierig. Es gibt bestimmte Grauzonen, gerade auch in unserem modernen Leben, in denen man gar nicht mehr genau sagen kann, was ist denn richtig, was ist falsch, wie soll ich mich als Christ in diesem Punkt verhalten. Deswegen gibt es auch viele Diskussionen über bestimmte ethische Fragen. Und letztlich bleibt es an dem Gewissen des Einzelnen, ja, überantwortet eine Entscheidung zu treffen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Aber ich glaube, dass wenn wir bei den Dingen, die klar sind, und davon gibt es eine ganze Menge in der Bibel, wenn wir uns erinnern an den letzten Abschnitt, den wir gelesen haben, 1. Korinther 6, die ersten Verse bis Vers 11, da haben wir ja in den Versen 9 bis 10 einige Dinge, die auf jeden Fall klar abzulehnen sind, wo Paulus ganz deutlich schreibt, das ist falsch. Und so gibt es viele Dinge in der Bibel, wo wir sehen, das ist nicht richtig. Also gibt es ganz eindeutiges Schwarz und Weiß. Wenn wir in diesen Dingen schon mal klar stehen und uns an Gottes Wort halten und seine Nähe suchen, dann wird er uns auch, denke ich, in den Dingen leiten, die uns noch nicht so ganz klar sind. Wenn wir unsere Freiheit nutzen, damit sie das Gute hervorbringt, dann wird er uns auch mehr und mehr helfen, immer mehr in dieser Freiheit zu leben. Und letztlich hängt das alles an unserer Liebe zum Herrn. Liebe ich ihn so sehr, dass ich seine Nähe suche und dass ich wirklich von Herzen das tun möchte, was ihm gefällt. Und dann, glaube ich, wird er mir helfen, meine Freiheit fürs Gute einzusetzen und er wird mich durch seinen Heiligen Geist auch entsprechend leiten. Die wahre Freiheit, also die Freiheit der Gerechtigkeit, die uns Jesus gibt, die bringt Gutes hervor. Und ein weiteres Schlagwort, das wohl bei den Korinthern umging, war dieses: Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch ist für die Speisen da. Das soll heißen, ich kann essen, was ich will, das ist dafür gemacht, egal, was ich esse, das passt. Und das stimmt ja grundsätzlich auch. Also unser Bauchraum, da sind diese ganzen Organe drin, die mit Verdauung und Stoffwechsel zu tun haben. Und Gott hat es wunderbar gemacht, als auch ein Wunder, genauso wie der Regen, was da alles in unserem Körper so abläuft, dass dieser Körper aus der Leberkassemmel, die wir dann zur Mittagspause essen, die ganze Kraft schöpft, damit wir weiterarbeiten können oder unseren Bizeps aufbauen oder was auch immer. Und in unserem Körper, da laufen wirklich hochkomplexe biochemische Reaktionen ab, über die kann man nur staunen. Aber wir wissen auch, unser Bauch ist vergänglich. Diese ganzen genialen Abläufe, die werden eines Tages aufhören. Unser Körper wird eines Tages sterben, es sei denn, der Herr holt uns davor zu sich und entrückt uns. Aber wenn es uns so geht wie den meisten Menschen, die vor uns gelebt haben, dann werden wir eines Tages sterben und unser Körper wird im Grab vermodern. Und dann ist vorbei mit Essen und Trinken und Verdauen. Unser Körper ist vergänglich. Egal wie gesund oder ungesund ich mich davor ernährt habe, mein Körper ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und scheinbar war das bei den Korinthern so, dass sie dieses Prinzip auch auf die Sexualität übertragen wollten. So wie ich essen kann, wenn ich hungrig bin, und trinken kann, wenn ich durstig bin, so kann ich auch meine sexuellen Wünsche jederzeit und mit wem ich will erfüllen. Es ist doch egal, der Körper ist sowieso vergänglich. Und dahinter steckt ein Stück weit dieses griechische Denken des Dualismus, dass die Seele das eigentlich Wichtige ist und der Körper einfach nur ja, so die Hülle der Seele oder vielleicht sogar das Gefängnis der Seele. Aber dem widerspricht Paulus dann hier auch. Weil Paulus sagt jetzt hier auch, inspiriert vom Heiligen Geist, und wir wissen ja, die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Also wenn ich sage, Paulus schreibt, meine ich damit nur den menschlichen Autor, darüber steht natürlich Gott, der diese Worte eingegeben hat und der uns damit etwas sagen möchte. Also Paulus schreibt hier, inspiriert vom Heiligen Geist: Nein, dieser Vergleich, der ist unzulässig. Ihr könnt es nicht einfach so vergleichen, der Bauch für die Speisen für den Bauch. Ich kann nicht einfach Essen mit der Sexualität vergleichen, das passt nicht. Und dieses Thema ist ihm sehr wichtig und wir wissen ja auch, dass die Korinther sich sehr nach Weisheit ausgestreckt haben. Und wenn man sich das anschaut, wie Paulus hier argumentiert und wie er auch die Sätze aufbaut, dann merkt man auch was von der Weisheit, die da drin steckt. Wenn wir uns mal den Vers 13 anschauen, der Anfang von Vers 13, dort heißt es: Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch ist für die Speisen da. Und dann am Ende vom Vers 13 heißt es: Doch der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. Also der Satzaufbau, der verläuft parallel. Einmal der Bauch ist für den Speisen da und die Speisen für den Bauch. Und der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. Also da merken wir, der Satzaufbau verläuft parallel, aber was er darin aussagt, ist gegensätzlich. Und genauso argumentiert er auch in der Mitte von Vers 13, wenn wir es mit Vers 14 vergleichen. In der Mitte von Vers 13 heißt es: Ja, aber Gott wird sowohl diesen als auch jenem ein Ende bereiten. Also da geht es um den Bauch und die Speisen, die werden ein Ende haben. Und im Vers 14 heißt es dann: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns durch seine Macht auferwecken. Also er zeigt da auf in diesen parallel verlaufenden Sätzen, dass da ein ganz gewaltiger Unterschied da ist zwischen dem rein biologischen Vorgang des Essens und dem, was wir überhaupt mit unserem Leib machen, gerade auch in Bezug auf die Sexualität. Und das macht wichtig, macht deutlich, dass es hier um was ganz Wichtiges geht, was Paulus hier auch mit allem Nachdruck den Korinthern deutlich machen will. Essen und Sex, das kann ich nicht einfach so vergleichen. Auch wenn das die Korinther gerne so gesehen hätten. Und viele Menschen das heute auch noch so sehen. Ich erinnere mich an den Kollegen, den ich mal hatte vor, weiß nicht, vielleicht 15 Jahren oder so. Da habe ich so einen Ferienjob gemacht in einem Industriebetrieb und wir haben da zusammengearbeitet, er und ich, und wir haben uns ganz gut verstanden, haben über alles Mögliche uns unterhalten. Er war verheiratet, der Mann, und er hat mir dann erzählt, dass er eigentlich auf der Suche nach einer Affäre ist. Also er würde gern die Ehe brechen, er würde gern fremdgehen. Und ich habe mir das erstmal so angehört, ich war damals noch nicht so richtig gläubig, vielleicht war ich ein bisschen angechristelt, so ein bisschen christlich geprägt, aber nicht wirklich gläubig. Und habe das gar nicht so ganz verstehen können, warum will er das? Und ich habe dann einmal seine Frau gesehen, das war wirklich eine bildhübsche Frau. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, warum willst du denn fremdgehen? Du hast doch so eine hübsche Frau. Und er sagt dann, ach Philipp, du willst doch auch nicht jeden Morgen die gleichen Semmeln essen. Das war sein Vergleich. Sex mit seiner Frau oder mit irgendeiner anderen, weil ich hier auch nicht jeden Morgen die gleichen Semmeln essen will. Und da sehen wir dieses korinthische Denken, das ist gar nicht so weit weg von unserer Gesellschaft und vielleicht auch nicht so weit weg von uns. Frühstück und Sex auf dem gleichen Level, ist das richtig? Nein. Aber warum ist es nicht richtig? In unserem Text, da wird oder unterscheidet Paulus zwischen Bauch und Leib. Obwohl der Bauch ja eigentlich ein Teil des Leibes ist. Aber ich denke, diese Unterscheidung, die soll hier mal deutlich machen, dass es beim Bauch sozusagen um die rein biologisch natürlichen Prozesse im Körper geht, während der Begriff Leib den ganzen Menschen meint. Also den ganzen Menschen als Einheit von Seele, Geist und Leib. Weil unser Leib gehört zu uns als Person dazu, das ist verwoben, Persönlichkeit und Leiblichkeit, die sind auf dieser Erde untrennbar miteinander verbunden. Durch meinen Leib drücke ich mich als Person aus und ohne Leib könnten wir unserer ganzen Persönlichkeit gar keinen Ausdruck geben. Wir kommunizieren miteinander durch unsere Lippen, wir hören einander zu durch unsere Ohren, wir drücken uns aus durch Mimik und Gestik, durch Körpersprache. Also das hängt alles ganz eng zusammen. Und weil das so ist, weil Persönlichkeit und Leiblichkeit so eng verwoben sind, deswegen betrifft auch dieser an sich körperliche Akt der Sexualität nicht nur den Körper als biologische Maschine in Anführungszeichen, sondern betrifft uns als Personen. Betrifft die tiefsten Schichten unserer Persönlichkeit. Sex ist nicht einfach nur Triebbefriedigung, sondern das hinterlässt Spuren in Menschen, in unserer Persönlichkeit. Und in Vers 18 wird ganz ausdrücklich gewarnt, flieht die Unzucht. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt gegen seinen eigenen Leib. Natürlich wäre es auch so, wenn ich jetzt Alkoholiker bin und meinem Körper zu viel Alkohol zuführe oder Drogen nehme, dann schade ich natürlich auch meinem Leib, aber doch noch auf einer eher biologischen Ebene, sage ich mal, während die Sexualität noch viel tiefer geht. Und wenn Paulus hier in unserem Abschnitt in 1. Korinther 6 von Unzucht spricht, dann hat er da jetzt zuerst mal die Prostitution im Sinn. Im weiteren Sinne vom Neuen Testament ist aber mit Unzucht ja jede Art von sexueller Betätigung außerhalb der Ehe gemeint. Egal, ob es jetzt Ehebruch ist oder Pornografie oder vorehelicher Sex, das ist alles gehört damit rein in die Unzucht. Aber hier jetzt in 1. Korinther 6 liegt der Fokus auf der Prostitution. Und wenn ich meine Freiheit, die ich als Christ habe, zur Unzucht nutze, dann ist das keine Freiheit, die Gutes hervorbringt, sondern dann schade ich mir selbst und ich schade anderen, weil eine falsch ausgelebte Sexualität den Menschen in seinem tiefsten Inneren verletzt. Auch wenn das viele vielleicht nicht wahrhaben wollen und denken, man könnte Sex und Liebe trennen, das funktioniert nicht. Und wer schon mal mit Menschen zu tun gehabt hat, die auf dem Gebiet verletzt wurden oder negative Erfahrungen dort gemacht haben, der weiß, wovon ich rede. Das geht ganz tief. Sexualität kann man nicht einfach so mit dem Frühstück vergleichen. Und zu dem Thema gäbe es noch sehr viel mehr zu sagen, insbesondere auch zum Thema Pornografie, Internetpornografie, aber das wäre dann ja ein eigenständiger Vortrag, eine eigene Predigt. Das werden wir jetzt heute Morgen nicht machen. Aber was wir in diesem ersten Punkt jetzt gesehen haben, ist, wenn wir an Christus glauben, dann hat er uns frei gemacht und diese Freiheit, die sollen wir nutzen, um Gutes hervorzubringen. Und der zweite Punkt heißt, echte Freiheit ehrt Gott. Und dazu lese ich nochmal die Verse 15 bis 20 von unserem Text. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und Glieder einer Buhlerin aus ihnen machen? Nimmermehr. Oder wisst ihr nicht, dass wer sich an eine Buhlerin hängt, ein Leib mit ihr ist? Es heißt ja, die beiden werden ein Fleisch sein. Wer dagegen dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Fliehe die Unzucht. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes, der Unzüchtige aber sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr somit nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leibe. Wir lesen in diesen Versen von einem unglaublich großen Vorrecht, das wir als Christen haben, aber auch von einer unglaublich großen Verpflichtung oder Verantwortung. Das Vorrecht ist, dass wir, wenn wir Christus angenommen haben, Glieder an seinem Leib sind. Der Leib Jesu auf dieser Erde, der besteht aus lauter kleinen Leibern von uns Christen. So wie unser Körper verschiedene Glieder hat und die Glieder zusammen den Körper ausmachen, so hat Gott verschiedene Menschen in seine Gemeinde berufen, die Jesu Leib ausmachen auf dieser Erde. Und das ist eine ganz gewaltige Botschaft, die wir, glaube ich, in ihrer Tiefe gar nicht richtig begreifen können. Wie kann das sein, dass dieser gewaltige und heilige Herr sich gerade mich als Glied seines Leibes ausgesucht hat? Darüber kann ich staunen, ich verstehe es nicht, aber ich bin ihm dankbar dafür und ich weiß, dass es wahr ist, weil es hier schwarz auf weiß steht. Aber aus diesem Vorrecht, da wächst auch die Verpflichtung heraus, dass wir uns entsprechend verhalten. So wie ein Botschafter eines Landes sein Land in einem anderen Staat repräsentiert und sich deswegen nicht einfach so verhalten kann, wie er möchte, so sollen auch wir Repräsentanten unseres Herrn auf dieser Erde sein. So wie wir uns verhalten, so sehen andere Menschen Christus. Das prägt ihr Verständnis von dem, wie Christus ist. Unser Verhalten fällt auf unseren Herrn zurück. Und wir haben vorher gesehen, dass uns Jesus aus unseren alten Sünden und Bindungen freigemacht hat. Und das hat er getan, damit wir ihn durch die Freiheit, die er uns schenkt, ehren. Und das Schöne ist ja, dass das, was wir ihm zur Ehre tun, ist auch gut für uns. Weil wenn es ihn ehrt und wir wiederum Glieder an seinem Leib sind, dann ist alles, was für ihn gut ist, auch gut für uns, weil wir ja zusammengehören. Er das Haupt und wir die Glieder. Unser Herr ehrt uns dadurch, dass wir Glieder seines Leibes sein dürfen und wir ehren ihn dadurch, dass wir uns dementsprechend verhalten. Und es ist keine Vorschrift, die irgendwie von oben aufgedrückt wird, sondern das sollte das Herzensanliegen jedes Christen sein, der verstanden hat, was er eigentlich für ein Vorrecht hat, dadurch, dass er zur Gemeinde Jesu gehört. Und je mehr wir unseren Herrn kennenlernen, je mehr wir ihn lieben, desto mehr wird es unser Anliegen sein, ihn mit unserem Leben zu ehren. Wenn ich mir dieser Dimension bewusst bin, ich als kleiner Wurm in Anführungszeichen, bin Glied des Leibes Jesu, meines Erlösers, meines Heilands, meines Retters, dann werde ich mich aus freien Stücken dazu entscheiden, die Sünde zu meiden. Und Paulus macht es jetzt hier am Beispiel der Unzucht ganz besonders deutlich. Wir haben ja vorher schon über Sexualität geredet und dass Sexualität uns Menschen im tiefsten Inneren betrifft. Wir sind nicht wie die Tiere, die einfach aus einer biologischen Notwendigkeit heraus sich paaren, weil das in ihrem Instinkt so angelegt ist, sondern in der Sexualität, da geben sich zwei Menschen sich gegenseitig hin. Und deshalb spricht die Bibel auch von der Sexualität als vom Ein-Fleisch-Werden. Da entsteht eine Verbindung. Und wenn ich jetzt als Christ, also als Glied am Leib Jesu, zu einer Prostituierten gehe und mit dieser Person ein Fleisch werde, dann passt es überhaupt nicht zu meiner Berufung. Weil Glied am Leib Jesu und ein Fleisch mit einer Prostituierten, das passt einfach nicht zusammen. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass damals im Altertum die Prostitution oft eine kultische Prostitution war. Also es war nicht einfach nur Bordelle, wo man für Geld Sex kaufen konnte, sondern diese Prostituierten, die waren auch noch irgendwelchen Götzen geweiht und die haben in dieser Prostitution ihren Götzendienst vollzogen. Darf ein Christ, der sich seiner Berufung bewusst ist, so etwas tun? Paulus sagt hier, nimmermehr, niemals, das geht nicht, das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn ich meine Freiheit so einsetze, dann verunehre ich damit meinen Herrn und das widerspricht dem Wesen der Freiheit, die uns Jesus gibt. Als Christ ist mein Leib ein Glied Jesu, weil ja, Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir wohnt. Dadurch werde ich zum Kind Gottes und dadurch werde ich Teil an seinem Leib. Mein Leib ist von da an nicht mehr zu meiner eigenen Verfügung gestellt, sondern ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel. Und wer sich mit dem Alten Testament auskennt, der weiß, im Alten Testament, da mussten die gläubigen Israeliten, die mussten, wenn sie Gott begegnen wollten, zum Tempel nach Jerusalem. Dort hatte Gott verheißen, anwesend zu sein, dort im Allerheiligsten, dort hat er gewohnt. Natürlich wissen wir, so ein kleines Gebäude kann den Schöpfer des Universums nicht fassen, aber doch hat Gott dort seine Gegenwart verheißen. Und dieses Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart sozusagen greifbar war, da durfte der Priester nur ein einziges Mal im Jahr hinein, nachdem er sich davor gereinigt hatte. Er konnte nicht einfach so hineinspazieren und mal schauen, wie es da drin aussieht, sondern dort war der heilige Gott gegenwärtig, da musste man mit höchster Ehrfurcht hineingehen. Und jetzt in der Zeit der Gemeinde, da lebt dieser heilige Gott, der damals im Allerheiligsten gelebt hat, der lebt jetzt in jedem Gläubigen durch seinen Heiligen Geist. Und das ist unfassbar. Aber dieses Wissen ist auch die Motivation, sich entsprechend zu verhalten. Und zwar viel mehr, als es irgendeine Vorschrift könnte. Es ist auch interessant, dass Paulus hier in diesem Abschnitt kein einziges Mal mit dem Gesetz argumentiert. Er sagt nicht, in den 10 Geboten steht, ihr sollt nicht Ehe brechen, darum ist das, was ihr macht, falsch. Sondern er sagt den Korinthern und uns heute auch noch, denkt daran, wer ihr seid. Ihr seid Glieder am Leib Jesu und deswegen lebt doch auch so, wie es eurer Berufung entspricht. Und ich wünsche uns, dass uns das mehr und mehr bewusst wird. Wir sind heute Morgen der Frage nachgegangen, was wahre Freiheit ist. Wir haben gesehen, wahre Freiheit bringt Gutes hervor und wahre Freiheit ehrt Gott. Und zum Schluss möchte ich es noch kurz mit einem kleinen biblischen Beispiel vergleichen, und zwar mit Adam und Eva. Die beiden, Adam und Eva, die waren im Garten Eden, im Paradies vorm Sündenfall, da waren sie so frei, wie man nur sein kann. Sie durften alles tun, alles lassen, was sie wollten. Sie hatten das perfekte Leben, die perfekte Beziehung zueinander, die perfekte Beziehung zu Gott. Es gab keine Krankheit, keinen Tod, keine Eheprobleme. Das Leben war pure Freude. Sogar die Arbeit hat einfach nur Freude gemacht und war was Schönes. Eine einzige Sache durften sie nicht tun. Und das war, dass Gott ihnen gesagt hat, sie sollen von diesem einen Baum in der Mitte des Gartens sollen sie nicht essen. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das war die Freiheit, die sie hatten. Sie konnten sich entscheiden, sie hatten 10.000, 100.000 oder Millionen Möglichkeiten, Gutes zu tun und Gott zu ehren. Und eine einzige Möglichkeit, Gott ungehorsam zu sein, was zu tun, was sie nicht sollten. Und die Menschen in ihrer Freiheit entscheiden sich dafür, genau das zu tun, was ihre Freiheit kaputt macht. Sie entscheiden sich, von diesem Baum zu nehmen, davon zu essen und entscheiden sich direkt dagegen, das Gute zu tun, entscheiden sich direkt dagegen, das zu tun, was Gott ehrt. Und ich wünsche uns, dass wir nicht diesem Beispiel von Adam und Eva folgen, sondern dass wir unsere Freiheit so nutzen, dass wir Gutes tun und Gott damit ehren. Amen.